Deutschlandfunk, Medias Res.
Es geht um Rückenwind für die BBC, deutlich zu spüren im Londoner House of Lords. Über Medienfrauen in der frühen Bonner Republik, wie sie für ihre Sichtbarkeit gesorgt haben im Zigarrendunst des internationalen Frühschoppens. Und um Zensurvorgänge beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Ungarn. Zunächst aber Corona. Der deutsche Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, er kritisiert die Selbstverstärkung der Corona-Krisenstimmung durch Medien. Es fehle an Besonnenheit, es erfolge inzwischen mehr eine Berichterstattung über die Reaktion der Leute als über die Erkenntnisse und den Stand. Erste Gesundheitsexperten rufen zu einem zurückhaltenden Medienkonsum auf. Corona-Nachrichten nur zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag lesen, so der Tipp. Es kann sonst erschreckende Züge annehmen. Noch eindringlicher wird vor einem Sich-Verlieren in Corona-Meldungen in den sozialen Medien gewarnt. Was Facebook gerade gegen Falschmeldungen auf seiner Plattform tut, darüber spreche ich nun mit dem Blogger Martin Fehrensen, Gründer, Autor und Herausgeber von socialmediawatchblog.de. Hallo, Herr Fehrensen.
Schönen guten Tag.
Sie interessieren sich für die Wechselwirkungen von Social Media, Politik und Gesellschaft. Wer infiziert denn da gerade wen?
Na, ich glaube, alle sich ein bisschen gegenseitig. Das ist ja das Spannende an diesem Medium, dass da jeder publizieren darf, ungefiltert. Und da passiert wahnsinnig viel Gutes, aber da passiert eben auch tatsächlich eine Reihe von Unfug.
Es geht zunächst um den Stopp von falschen Informationen bei Facebook. Wie erkennt, urteilt und löscht denn zum Beispiel das Team von Facebook in Deutschland?
Also das muss man sich so vorstellen, da sitzt ein Team in Essen, ein Team in Berlin, einmal bei der dpa, einmal bei Korrektiv. Das bekommt Inhalte von den Nutzern gemeldet, so nach dem Motto, ich habe hier gesehen, da stürmen alle eine Aldi-Filiale in NRW. Ist das richtig? Das kann doch nicht richtig sein. Und dann geht das Team hin und überprüft es, was hat es damit auf sich, versucht herauszufinden, um welches Event es sich da gehandelt hat, findet heraus, völliger Quatsch, das war 2011, und meldet das dann zurück. Und dann folgt ein Warnhinweis bei diesem Video, hey, damit stimmt was nicht, bitte berücksichtigen beim Teilen.
Andersrum, wie liegt denn das jetzt so an der Themenentstehung, wenn wir darauf schauen, in den sozialen Medien? Also es ist ja auch auf WDR zu hören, dass beim Aldi heute es mal kurzzeitig irgendwie Desinfektionsmittel zu kaufen gab. Aber wer jetzt will, kriegt schon wieder nichts. Nach 20 Minuten war alles weg. Also wie verstärken sich da diese, ist das ein Ping-Pong-Spiel? Was läuft da ab?
Naja, soziale Medien sind erstmal vor allem dafür bekannt, dass sie wahnsinnig emotional sind. Das heißt also, sie sind sozusagen darauf ausgelegt, die Verweildauer der Nutzerin zu maximieren. Das funktioniert besonders gut, indem man sie sozusagen triggert, indem man sie ködert. Nicht unbedingt, indem man sie schlauer macht oder beruhigt, sondern Leute sollen sozusagen angehalten werden, möglichst auf der Plattform viel Zeit zu verbringen. Und damit sind es eben Inhalte, die einen maximal emotional abholen. Und dadurch werden natürlich Inhalte, die irgendwie besonders emotional sind, besser verteilt auf diesen Plattformen und nicht eben, sagen wir mal, die ausgeruhten, nuancierten, objektiven Berichte.
Wird viel gelöscht und was ist mit den Verschwörungstheorien, die parallel ja auch aufpoppen, also so Corona als Strafe Gottes, bleiben die eher unerkannt?
Nein, also gelöscht wird sowieso eigentlich eher nicht, sondern die bekommen sozusagen weniger Sichtbarkeit. Das heißt also, diese Themen landen dann irgendwie ganz weit unten im Newsfeed der Leute. Facebook möchte eben sicherstellen, dass sie sich nicht aufschwingen zu denjenigen, die haben sozusagen wirklich über Recht oder Unrecht entscheiden, sondern verstehen sich weiterhin als neutrale Plattform, in doppelten Anführungsstrichen an dieser Stelle. Aber genau, sie bekommen halt weniger Sichtbarkeit und dadurch landen sie halt nicht mehr im Newsfeed der Leute. Und um welche Checks sich dann handelt, das ist eigentlich ganz egal. Es gibt sozusagen diese Geschichten irgendwie, Leute stehen bei Aldi an. Es gibt aber auch die Frage, keine Ahnung, kann man sich besonders doll bei afrikanischen Migranten anstecken und andere schlimme Verschwörungstheorien. Und da gibt es einen ganzen Haufen von der dazu beobachten ist momentan bei Facebook.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Herr Fehrensen, ist die Werbung. Ist ja sehr beliebt, das, was vorgeschaltet wird vor irgendeinem Video. Also gehen wir mal auch auf andere Plattformen. Wird diesmal es nicht möglich sein, Salzlösungs-Mundwasser-Clips vorzuschalten bei YouTube?
Ist tatsächlich diesmal nicht möglich. Die Plattformen haben so ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt. Und sowohl bei Facebook als auch bei YouTube ist es eben nicht möglich, sozusagen Kapital zu schlagen aus dieser Krise. Also es ist niemals schwarz-weiß. Es gibt sicherlich einzelne Beiträge, bei denen einer Zeit dann möglich ist. Aber im Großen und Ganzen ermöglichen die Plattformen es eben nicht mehr, irgendwelche, keine Ahnung, Pseudo-Rettungen vor dem Coronavirus da zum Verkauf anzubieten etc. Und zweiter wichtiger Punkt, auch Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, besonders spektakuläre Videos zu diesem Thema produzieren, die vielleicht aber dann auch mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nehmen, können eben auch an diesen Videos nicht verdienen. Das heißt, also auch ganz reguläre Werbung findet dann im Umfeld dieser Videos nicht statt.
Beobachten Sie auch so eine neue Allianz, vielleicht so eine Verbrüderung von Facebook mit offiziellen Seiten wie der WHO? Seriösen.
Sie tun auf jeden Fall gut daran, sozusagen eben diesen staatlichen Organisationen ein bisschen Haus und Tor zu öffnen, weil die Organisationen natürlich daran interessiert sind, irgendwie mit ihren Beiträgen, mit ihren sozusagen offiziellen Bekanntgaben möglichst viele Menschen zu erreichen. Und Facebook sieht einfach wahnsinnig gut aus, wenn sie eben diesen Organisationen die Möglichkeit geben, dort mehr oder weniger kostenfrei oder zumindest stark vergünstigt Anzeigenplätze zur Verfügung zu stellen oder zum Beispiel auch, was sie sonst bislang nie gemacht haben, wirklich ganz aktiv, wenn man in diesem Facebook-Sprech bleibt, in das Nutzungserlebnis der Plattform Nutzer einzugreifen, nämlich insofern als Nutzer machen die Plattform auf, gehen auf Facebook in die App und sehen als allererstes einen Hinweis von der WHO. Und das ist sozusagen etwas, was Facebook bislang noch nie gemacht hat, weil sie natürlich normalerweise immer wollen, dass das alles maximal personalisiert ist. Und hier sagen sie sozusagen, diese Information ist so wichtig, die muss alle Menschen erreichen. Und damit sehen sie gut aus und tun aber gleichermaßen, das wollen wir auch nicht kleinreden, natürlich dann auch sozusagen allen einen guten Dienst.
Danke. Die Einschätzung des Bloggers Martin Fehrensen zu Falschmeldungen und Corona. Viele haben noch die Absichtserklärung des neuen britischen Premiers Boris Johnson aus Wahlkampfzeiten im Ohr. Er wolle die Finanzierung der BBC überprüfen. Seither ist das öffentlich-rechtliche System auf der Insel im Alarmzustand und kann sich in der Gebühren- und Zukunftsdebatte umso mehr über Rückenwind aus dem Oberhaus freuen. Im House of Lords zeigte eine BBC-Debatte Ende der Woche mit fast 30 Wortmeldungen. Eine große Mehrheit seiner Mitglieder steht hinter der Sendeanstalt. Sogar das Coronavirus hatte demnach etwas Gutes an sich. Der Interviewboykott der Johnson-Regierung war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Unser Korrespondent Friedbert Meurer.
Viele halten den Interviewboykott für kleinlich oder eher sogar skandalös. Gerade im Oberhaus des britischen Parlaments hat die BBC viele Unterstützer. Detta O'Kathan zum Beispiel. Sie war unter anderem Direktorin von British Airways und schätzt vor allem den Auslandsdienst der BBC. Der BBC World Service ist eines der effektivsten Instrumente öffentlicher Diplomatie für unser Land. Er strahlt in Gegenden aus, die sonst niemand erreicht. Andere rechneten vor, dass die Rundfunkgebühr keineswegs unverhältnismäßig hoch sei. Etwa 15 Euro pro Monat, 3 Euro weniger als in Deutschland. Wer Netflix abonniere, bekomme nur Filme und zahle alleine dafür immerhin 10 Euro. Es hagelte in der Debatte viel Kritik an der Regierung. Sie plane einen Rachefeldzug gegen die BBC und betrachte die Anstalt als ihren Todfeind. Die Konservativen meldeten sich nur sehr zaghaft zu Wort im Oberhaus. Das liegt nicht nur daran, dass sie im House of Lords nicht die Mehrheit haben. Manchem sind offensichtlich die gezielt gestreuten Gerüchte doch etwas zu viel, wonach Premierminister Boris Johnson die Axt an die BBC anlegen will, sprich die Rundfunkgebühr abschaffen will. Das hörte sich bei der Staatssekretärin im Kultusministerium Diana Baron ganz anders an. Sie gab eher eine unerwartete Liebeserklärung der Regierung an die BBC ab.
So I can just repeat what the Prime Minister has said recently.
Ich wiederhole, was der Premierminister kürzlich gesagt hat. Die BBC ist eine britische Institution, die wir wertschätzen und worauf wir sehr stolz sind.
The BBC is a cherished British institution and a great source of national pride.
Nicht alle im House of Lords wollen den Liebesschwüren trauen. David Putnam sitzt für Labour auf den roten Bänken. Er ist ein erfolgreicher britischer Filmproduzent, dessen Filme insgesamt 10 Oscars bekommen haben, unter anderem für Killing Fields, der in Kambodscha spielte.
There's an elephant in the room. The Secretary of State this morning used the phrase
Hier steht ein weißer Elefant im Raum. Die Staatssekretärin sagt, sie hätten die BBC lieb. Das kann nicht sein. Das passt überhaupt nicht dazu, was so aus Number 10 zu hören ist.
Supposedly informed comments that come out of Number 10.
Number 10, Nummer 10, meint den Amtssitz von Boris Johnson, der im Wahlkampf sehr wohl mit Überlegungen gespielt hatte, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Jetzt gelten sie weiter bis 2027. Wobei ab dem Jahr 2022 die Höhe ungewiss ist. Und darüber hinaus gab es keine Garantieerklärung durch die Staatssekretärin. Peter Lilly, ein konservativer Abgeordneter im Oberhaus, war es dann, der die vielen Nettigkeiten zwischen BBC und House of Lords nicht mehr ertragen konnte. Es ist merkwürdig, die BBC legt so viel Wert auf Diversität der Ethnien und der sexuellen Identität. Aber sie schert sich nicht um die Vielfalt der Meinungen. Niemand redet hier darüber, dass es bei der BBC nur eine Denkrichtung gibt. Bei den Themen Einwanderung, Klimawandel und Europa. Andere Ansichten dürfen in der BBC nicht geäußert werden.
And which forbids other views to be expressed on the BBC.
Das Oberhaus aber steht hinter der BBC, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wenn die Zukunft der Anstalt verhandelt wird. Mit John Byrd sitzt außerdem ein ehemaliger BBC-Generaldirektor im House of Lords. Er setzt ganz britisch darauf, dass es nämlich im Endeffekt darauf ankommt, aus welcher Familie jemand kommt.
And my lords, I do not believe for one moment that our new Prime Minister.
Ich glaube nicht einen Moment lang, dass unser neuer Premierminister die BBC platt machen will. Er ist der Spross einer gebildeten, liberalen und dem Gemeinwohl verpflichteten Familie.
That he would want to celebrate the BBC's centenary by its destruction.
Er wird das 100-jährige Jubiläum der BBC nicht damit feiern, dass er sie zerschlägt.
Die BBC, Thema im britischen Oberhaus. Aus London war das Friedbert Meurer. Gestern war Internationaler Frauentag und die Bilanzen hörten sich nicht so doll an. So liegt die Quote der Parlamentarierinnen im Bundestag derzeit bei nur noch gut 30%. Wie Sie, die Frauen, ihren Weg in die Macht- und Meinungsbildungszentralen gefunden haben, das beschreibt der Autor Thorsten Körner in seinem jüngsten Buch »In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten«. Hallo nach Berlin, Herr Körner.
Hallo, ich grüße Sie.
Lassen Sie uns einen Teilaspekt nehmen im Medienmagazin, das Reden über Politik, also die Hauptstadtberichterstattung aus Bonn vor dem Mauerfall. Das lief oft so, die Frau kocht das Sonntagsessen und der Mann guckt im Fernsehen Werner Höfers zigarrenrauchschweren internationalen Frühschoppen. Der Moderator, der hatte da eindeutig die Deutungshoheit und in die brachen immer wieder Korrespondentinnen ein, so Frauen aus dem Ausland mit spannenden Biografien. Welche Frauen waren das?
Ja, das ist richtig. Sie haben Teil meiner Kindheit abgebildet. Die Frau in der Küche, der Mann politisierte im Wohnzimmerstuhl. Die Frauen, die da in diese Männerdomäne einbrachen, waren aber überaus selten. Also eine war Roshan Dangeboy, eine Pakistanerin, die in Kalkutta geboren war und sehr weltläufig war, kosmopolitisch war, die marxistisch geschult war und die dem sehr selbstverliebten, sehr eloquenten Gastgeber Werner Höfer ein um das andere Mal die Stirn geboten hat. Aber das waren, wie gesagt, Ausnahmen. Und Roshan Dangeboy war in doppelter Hinsicht eine Exotin, weil sie einerseits eben diesen multikulturellen Hintergrund hatte. Sie hatte in Frankreich gearbeitet, in Amerika gearbeitet, stammte aus Indien. Und andererseits war sie eine Frau und damit war sie in der Männerdomäne auch exotisch.
Ist das dann so eine Art Eisbrecherfunktion, die sie da erfüllt hat? Haben Sie auch irgendwie mal eine Zahl? Ne? Gibt es eine Quote? Wie hoch war denn überhaupt sonst der Anteil von Frauen bei Höfer?
Na, ich habe auch für das Buch und auch für einen Kinofilm, den ich zum selben Thema gemacht habe, sehr viel Archiv geschaut. Es gibt eine einzige verlässliche Zahl aus dem Jahr 1969. Das waren da in diesem Jahr 5% Frauen. Im Bundestag in der Zeit bis weit in die 80er Jahre hinein waren immer unter 10% Parlamentarierinnen. Und ungefähr in der Größenordnung waren auch die Frauen im internationalen Frühschoppen vertreten.
Und im Argumentativen, wie haben Sie sich da gestellt? Wie sah sie aus, die Gegenwehr gegen kaum verborgenes Hahn im Korbgehabe?
Also Roshan Dangeboy beispielsweise, mit der ich eine ganze Reihe von Sendungen gesichtet habe aus den 70er und 80er Jahren, macht das wirklich sehr politisch geschult, marxistisch geschult, mit Ironie, mit Witz, aber auch mit der Stirn und dem Selbstbewusstsein, dem Gastgeber zu widersprechen. Denn das Merkmal dieser Sendung war ja, dass Werner Höfer einerseits unglaublich eloquent war und auch selbstverliebt in sein Sprechen war, er aber die Auslandskorrespondenten der Länder, die in Bonn stationiert waren, zu Gast hatte, die nicht immer so gut Deutsch sprachen wie er. Deshalb war er ihnen sprachlich häufig überlegen und hat so viele Girlanden eigentlich sprachlich gewunden, dass manche gar nicht hinterherkamen. Und Rozhan Dzhanzhebhoy beispielsweise war eine Frau, die hinterherkam mit dem Verstehen, aber auch mit dem Sprechen, weil sie eben ein kosmopolitisches Bewusstsein hatte. Aber damit war sie sicherlich nicht repräsentativ wie viele andere Frauen, die da auch mitunter zu Gast waren. Die hatten es teilweise schwerer an der Seite von Werner Höfer. Ich erinnere an Carola Stern, die auch häufig Gast war im internationalen Frühschoppen, die das auch mit viel Selbstbewusstsein gemacht hat.
Sind nicht nur Schreibende, Berichterstatter wichtig in dem Zusammenhang, sondern auch die Fotografen. Noch eine Recherche zum Frauentag da aktuell. Der Deutsche Journalistenverband und der Spiegel, die sagen, der Anteil von Titelbildern auf den deutschen Magazinen, die eindeutig von Fotografinnen geschossen wurden, der liegt bei nur 14%. Eindeutig von Männern gemachte Bilder 63%. Und dennoch ist bei mir das Bild in der politischen Fotografie Bonner Republik, da thront doch über allen eigentlich nur eine, die FAZ-Fotografin Barbara Klemm, ne, mit ihren Porträts von Brandt, Schmidt, Brezhnev, Kohl. Bildikonen sind das doch fürs fotografische Gedächtnis zur Bonner Republik. Das hat mit Quote natürlich nichts zu tun.
Naja, das ist ja einerseits richtig, dass die Barbara Klemm eine besondere Sensibilität für politische Räume hat, aber auch sie war eine Ausnahme in ihrer Generation. Und was für das weibliche Auge gilt, gilt auch für die weibliche Stimme und somit für den Frühschoppen, aber auch das Parlament. Da, wo es um Politik ging, war eigentlich das weibliche Auge ausgeschlossen und auch die weibliche Stimme, weil der Mann immer definierte, was Politik ist, und die Frau wurde als Eindringling in die politische Sphäre verstanden. Frauen, die also mit besonderer Sensibilität diesen politischen Raum eroberten, ob das nun mit dem Auge, mit der Kamera oder schreibend war, die waren eher Ausnahmen in den 60er und 70er Jahren und mussten immer gegen Ressentiments ankämpfen. Denken Sie beispielsweise an das berühmte Beispiel Carmen Thomas im aktuellen Sportstuhl 1973, als sie sich versprochen hat und von Schalke 05 gesprochen hat. Ein Aufschrei des Entsetzens ging durch Deutschland, und das war bei allen diesen Medienfrauen in den 70er Jahren so, dass sie immer eigentlich die Ersten waren, die ein Terrain erobern mussten. Oder ich denke auch an den Deutschlandfunk. Marlies Hesse war da 1968 die erste stellvertretende Pressesprecherin. Die hat sich das am Anfang gar nicht zugetraut und hat sich wahnsinnig darüber geärgert, dass sie als Frau nicht eigentlich in den 70er Jahren mehr Mut gehabt hat, diese Stelle anzupacken.
Und bei Carmen Thomas muss man sagen, sie als Frau hat eben auch den Mut gehabt, dazu zu stehen und aus Fehlern zu lernen. Der Autor Thorsten Körner über Medienfrauen in der Bonner Männerrepublik. Danke nach Berlin. Vergangenen Monat hat Ungarns Ministerpräsident Orbán die Gründungssitzung des neuen Nationalen Kulturrates geleitet. Der Rat soll mithelfen, die konservative Regierungslinie in den Kulturbereichen durchzusetzen. Es machen mit die Leiter von 18 staatlichen und staatsnahen Kulturinstitutionen, darunter von Staatsoper, Nationalmuseum und Nationalbibliothek. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht da schon gar nicht mehr mit dabei zu sein. In ihm funktioniert die regierungsfreundliche Berichterstattung reibungslos. Jetzt gibt es sogar Belege für den Vorwurf der Zensur. Andrea Beer mit Interna und der Art und Weise der Berichterstattung.
Jó reggelt, Magyarország.
Guten Morgen, Ungarn, heißt es freundlich im öffentlich-rechtlichen Kossuth-Radio. Jeden Freitag begrüßt der Sender auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán zum Gespräch. Und die Sendung wird von Spöttern auch Freitagspredigt genannt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ungarn ist zu einem quasi staatlichen Radio- und Fernsehsender geworden. Und Viktor Orbán kann ungestört referieren, was er denkt. Etwa über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze, wo Flüchtende zwischen die Mühlen der Weltpolitik geraten sind. Ich muss feststellen, Griechenland ist nicht in der Lage zu verhindern, dass die Migranten ins Land gelangen und durch Griechenland hindurchgehen. Und das bereitet uns viele Sorgen. Illegale Migration und angeblicher Kontrollverlust. Das gehört zu den Leib- und Magenthemen von Viktor Orbán. Die Europäische Union und der ungarnstämmige Amerikaner Soros würden eine muslimische Masseneinwanderung organisieren. Das behauptet Orbán seit Jahren. Und die regierungsnahen öffentlich-rechtlichen Medien berichten das so. Über die Zensur dort berichtet nun das Online-Portal Politico.eu. Und die Quelle sind geleakte Mails, die auch Screenshot mit Anweisungen enthalten, in denen öffentlich-rechtliche Chefredakteure zensieren. Bevor sie über bestimmte Themen schreiben, müssten sich Journalisten eine Erlaubnis holen. Das zeigen die Mails laut Politico. So wurde Mitte August die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg als Negativbeispiel genannt. Auf den Genehmigungslisten stünden auch Migration, Terror in Europa und Kirchenthemen. Es sei nicht klar, wer am Ende grünes Licht gäbe, zitiert Politico einen Journalisten, der anonym bleiben möchte. Miklós Hargitay hingegen nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Zensur käme aus dem Kanzleramt mit Kanzleramtsminister Antal Rogan, sagt der Vorsitzende des ungarischen Journalistenverbands in Budapest. Was wir sicher wissen, ist, dass sie jede Woche eine Anweisung bekommen. Es gibt zwei Varianten, eine positive und eine negative Liste. Die, worüber man reden muss und auf welche Weise. Und es gibt noch eine Liste, worüber man nicht reden darf oder erst nach Genehmigung. Und das gilt auch für Menschen. Wer sich zu einzelnen Themen äußern darf und wer sicher keinen Raum in öffentlich-rechtlichen Medien bekommt. Regierungsnahe Medien unterdrücken unterdessen auch systematisch Positionen von Menschenrechtsorganisationen. Der Programmdirektor von Amnesty International Ungarn, Aaron Demeter, nennt dem österreichischen Standard ein Beispiel. Die staatliche Nachrichtenagentur habe vor rund 4 Monaten das letzte Mal ein Statement veröffentlicht. Amnesty habe im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen keine Stimme mehr. Es sei schwierig, Kollegen dort zu finden, die sich dazu äußern, so die Erfahrung von Miklós Hargitay. Der Journalistenverband machte sich trotzdem ein Bild. Letztes Jahr haben wir eine Erhebung über Zensur gemacht. Wir haben einen anonymen Fragebogen erstellt, den fast 200 Kollegen ausgefüllt haben, aus allen ungarischen Medien. Sehr viele Antworten haben wir auch von öffentlich-rechtlichen Kollegen bekommen. Die wichtigste und schrecklichste Erkenntnis ist, dass mehr als 2/3 der Kollegen gesagt haben, dass sie wiederholt und regelmäßig erleben, was das Presserecht Zensur nennt. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn haben alle Zensurvorwürfe zurückgewiesen. Doch das Thema hat inzwischen auch Greta Thunberg erreicht, über die laut Politico nicht mehr frei berichtet werden darf. Solche Listen dürfe es nicht geben, twitterte sie. Und wenn doch, dann sei es ihr eine Ehre, darauf zu stehen.
Zwischen Freitagspredigt und Greta Thunberg-Bashing, Andrea Beer über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Ungarn. Und jetzt schon was von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christian Geist, ich bin Redaktionsleiter beim Boten. Das ist in Feucht im Nürnberger Land. Und unser Aufmacher morgen ist die Enthüllung einer Stele in Hasbrook. Die erinnert an die Deportation von 15 Sinti. Das ist passiert am 8. März 1943. Und es wurde in der Stadt Hasbrook jetzt in den letzten Jahren lange diskutiert, wie man denn an diese Geschehnisse erinnern soll. Und jetzt hat man eine Stele installiert.
In Medias Res sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach uns im Büchermarkt mit Angela Gutzeit, James Baldwins Giovannis Zimmer und Wolfgang Knauer, der hat eine Geschichte des Jazz in Deutschland geschrieben. Play Yourself, Man.